Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Operation Konfetti. Der 11. Tatort im NSU-VS-Komplex. Verantwortlich Jens Berger. Wolf Wetzel setzt in diesem dritten Beitrag die Zusammenfassung seiner 5-jährigen Recherche zum NSU-VS-Komplex fort. Heute geht es um den 11. Tatort, Bundesamt für Verfassungsschutz Köln. 1998 tauchten Mitglieder der neonazistischen Kameradschaft Thüringer Heimatschutz THS ab. Das wusste der Inlandsgeheimdienst Verfassungsschutz noch. Dann will er 13 Jahre lang nichts mehr gewusst haben, auch nicht, dass sie später als NSU insgesamt 10 Menschen ermordet haben sollen. Die einen sagen achselzuckend, dass so etwas passieren kann und verweisen darauf, dass man das Gegenteil nicht beweisen könne. In diesem Beitrag geht es darum, das Gegenteil zu beweisen. Dem Inlandsgeheimdienst fehlte es weder an Wissen über noch an Zugängen zu den abgetauchten Neonazis. Sie machten schwere Straftaten möglich, anstatt sie zu verhindern. Lesen Sie dazu bitte auch Teil 1, das unwahrscheinliche Ende des NSU, und Teil 2, der Mordanschlag auf Polizisten in Heilbronn 2007, von Wolf Wetzels Zusammenfassung. Beides verlinkt auf unserer Website. 1998 tauchten mehrere Neonazis ab, als in einer Garage in Jena 1,4 Kilogramm Sprengstoff, Rohrbomben und neonazistisches Propagandamaterial gefunden worden war. Gleichfalls fand man in der Garage eine geheime Telefonliste, auf der die wichtigsten Kameraden verzeichnet waren. Auf diesen Glücksfall war der Inlandsgeheimdienst und die Staatsschutzabteilungen der Polizei bestens vorbereitet. Auf besagter Telefonliste befanden sich auch 4 V-Männer, also Neonazis, die das vollste Vertrauen der Abgetauchten genossen und als Quellen von den Verfolgungsorganen geführt wurden. Tino Brandt, Deckname Otto bzw. Oskar, organisatorischer Kopf der neonazistischen Kameradschaft Thüringer Heimatschutz. V-Mann des thüringischen Verfassungsschutzes von 1995 bis 2001. Thüringer Heimatschützer erzählen, gegenüber der Zeitung, der Verfasser, wie Brandt sie ermuntert habe, im Untergrund kleine Zellen zu bilden. Er habe das Motto »Eine Idee sucht Handelnde« ausgegeben. Taten statt Worte habe er gefordert. Stuttgarter Nachrichten.de vom 17.07.2014. Thomas Starke, VP 562, einer der führenden Köpfe der sächsischen Blood and Honor-Sektion, V-Mann des LKA Berlin von 2000 bis 2011. Thomas Richter, Deckname Corelli, einflussreicher Neonazi-Aktivist aus Sachsen-Anhalt, V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz von 1994 bis 2014. Thomas R. engagierte sich bei dem rechten Fanzine Der Weiße Wolf, in dessen Ausgabe Nummer 18 im Jahr 2002 ein interessantes Vorwort erschienen ist. Fett gedruckt, ohne nähere Erläuterung, heißt es da: Vielen Dank an den NSU. Es ist die erste bekannte Erwähnung des NSU in der Öffentlichkeit, 9 Jahre bevor die einzigartige Mordserie aufgedeckt wird. Spiegel Online vom 18.09.2012. Kai Dalek, einer der Führungsköpfe der 1984 vom damaligen Neonazi-Führer Michael Kühnen gegründeten Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, GDNF. Er gehörte zu den Gründern des neofaschistischen Thule-Netzwerkes. Laut offiziellen Angaben wurde dieser Neonazi vom LFV Bayern von 1994 bis 1998 als V-Mann geführt. Sie versorgten den Inlandsgeheimdienst mit wichtigen Informationen und beteiligten sich engagiert am Aufbau eines neonazistischen Untergrundes. Besorgung von 1,4 Kilo Sprengstoff, VP 562. Das Gewähren von Unterschlupf für die Abgetauchten, V-Mann Corelli und VP 562. Beschaffung von Blanko-Reisepässen und Geld, V-Mann Otto. Aufbau eines neonazistischen Infosystems namens Thule-Netzwerk, Faumann-Dalek. Es ist also keine Übertreibung, wenn man sagen kann, der Geheimdienst war mit zahlreichen V-Leuten am neonazistischen Untergrund beteiligt, von Anfang an. Oder anders gesagt, wenn man die offizielle Version vom Terror-Trio zur Grundlage nimmt, dann hätte der Geheimdienst mehr Quellen im neonazistischen Untergrund als der NSU-Mitglieder. Die Selbstaufklärung des NSU. 2011 nimmt der NSU nach bis heute aufrechterhaltener Version eine Selbstauflösung und Selbstvermarktung in die eigene Hand. Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt begehen in einem Campingwagen in Eisenach-Streckter einvernehmlichen Selbstmord. Das letzte lebende Mitglied des NSU, Beate Zschäpe, verschickt an mehrere Adressen Videos, in denen der NSU mehrere Morde als rassistische Taten begrüßt. 6 Tage später. Köln. Bundesamt für Verfassungsschutz, 10. November 2011. Frau N., Sachbearbeiterin, gewissenhaft fragt sicherheitshalber noch einmal nach. Was soll hier vernichtet werden? 6 Akten, sagt der Referatsleiter M. Sind das denn V-Mann-Akten oder sind das Werbungsakten? Es sind V-Mann-Akten. Die werden doch nicht vernichtet. Wieso sollen die vernichtet werden? Tun Sie, was ich sage. Nein, tue ich nicht. Geben Sie mir das schriftlich. Referatsleiter M. schickt eine Mail. Einen Tag später, zwischen 10 und 11 Uhr, schiebt Frau N. gewissenhaft und zusammen mit einem Kollegen 6 Akten in den Schlund des gewaltigen Reichswolfs im Keller des Bundesamts. 6 Akten, auf die der Referatsleiter stieß, als er hektisch nach 3 Namen suchte. Zschäpe, Mundlos, Böhnhardt. 3 Namen, die den Verfassungsschützern seit einer Woche Sorgen machen, seit Maskierte eine Bank in Eisenach überfielen und ein Haus in Zwickau explodierte. Namen, die schon bald mit einer Mordserie verbunden, zu Synonymen einer Staatsaffäre werden. Stern vom 26.11.2014. Als dieser Vorgang an die Öffentlichkeit gelangt, lieferte der Referatsleiter folgende gewissenhaft penible Erklärung ab. Es habe sich um eine fristgerechte Löschung von veralteten Unterlagen gehandelt, reine Routine. Aus Kapazitätsmangel werden Akten, die als überaltert erachtet werden, vernichtet. Ein ordentlicher, platzschaffender Mann, ein Wächter des Datenschutzgesetzes. Nur keine Aufregung. Komplimentär wird noch eine andere extrem geistreiche Variante in die Welt gesetzt. Die vernichteten V-Mann-Akten hätten nichts mit dem NSU oder seinem Umfeld zu tun. Operation Rennsteig. Zwischen 1996 und 2003 hatten Polizei, BfV und BND genau das getan, woran es 13 Jahre lang gemangelt haben soll. Zuspiel und Zusammenarbeit. Gemeinsam rekrutierten sie Neonazis aus Thüringen. Das Ziel war klar. Der Thüringer Heimatschutz, THS, die größte neonazistische Kameradschaft in Thüringen mit bis zu 150 Mitgliedern. Der Erfolg dieser Operation konnte sich sehen lassen. 1 bis 2 Dutzend Neonazis wurden als V-Leute angeworben. Sie bekamen Decknamen aus der T-Serie. Tulpe, Treppe, Tusche, Tinte, Tacho, Tarif und so weiter. Es waren genau diese Akten, die man hat verschwinden lassen, denn sie hatten keinerlei Bezug zum NSU-Komplex. Verstanden? Denn was sollen V-Leute, die man im THS anwirbt, mit denen zu tun haben, die aus dem THS hervorgegangen sind? Eine geradezu hochschwangere Verschwörungstheorie. Einer muss dran glauben. Die Akten waren verbrannt, der 1. und 2. Schachzug auch. Nun kam der 3. Spielzug dran. Man machte aus einer streng hierarchischen und weisungsergebenden Einrichtung eine Ansammlung von eigensinnigen und eigenwilligen Mitarbeitern, von denen einer die ganze Behörde in Verruf gebracht hat. Es oblag dem damaligen Vizepräsidenten des BFV, Klaus-Dieter Fritzsche, diesen Ball ins Spiel zu bringen. In seiner Erklärung vom 18.12.2012 vor dem PUA in Berlin, Zitat: Hiervon getrennt zu sehen ist der Sachverhalt der außerordentlichen Aktenvernichtung im BFV noch nach Bekanntwerden des NSU, über den ich erstmalig am 27.06.2012 Kenntnis erlangt habe und der mich fassungslos gemacht hat. Ich habe den damaligen Präsidenten des Bundesamtes unmittelbar aufgefordert, den Sachverhalt umfassend zu erheben und habe mir gleichzeitig disziplinarrechtliche Maßnahmen vorbehalten. Ich möchte seinem heutigen Abschlussbericht in diesem Ausschuss nicht vorgreifen. Aber das offensichtlich bewusste individuelle Fehlverhalten eines Referatsleiters hat dazu geführt, eine ganze Behörde in Verruf zu bringen. Zitat Ende. Puh, der Vizechef des Inlandsgeheimdienstes schien wirklich außer sich zu sein. Und dann noch diese Drohung, das wird Folgen haben. Man durfte auf einiges gefasst sein. Zurück auf Los. Am 24. Oktober 2014 wurde der Referatsleiter Lothar Lingen von BKA-Beamten befragt. Dort gab er Folgendes zu Protokoll. Zitat: Die bloße Bezifferung der seinerzeit in Thüringen vom BFV geführten Quellen mit 8, 9 oder 10 Fällen hätte zu der Frage geführt, aus welchem Grunde die Verfassungsschutzbehörden über die terroristischen Aktivitäten der 3 eigentlich nicht informiert worden sind. Die nackten Zahlen sprachen ja dafür, dass sie wussten, was da läuft, was aber nicht der Fall war. Und da habe ich mir gedacht, wenn der quantitative Aspekt, also die Anzahl unserer Quellen im Bereich des Thüringer Heimatschutz und Thüringen nicht bekannt wird, dass dann die Frage, warum das BFV von nichts gewusst hat, vielleicht gar nicht auftaucht. Zitat Ende, Spiegel.de vom 10.11.2016. Na und? Die Beamten nahmen seine Aussage zu Protokoll, hefteten sie ab und machten nichts. Polizeibeamte, die aus dem FF wissen, dass sie eine Straftat zur Anzeige bringen müssen, wenn sie von ihr Kenntnis erhalten bzw. der Verdacht einer strafbaren Handlung vorliegt. Was die BKA-Beamten unterlassen hatten, unternahmen die Familie eines NSU-Opfers und ihre Anwälte. Sie reichten eine Strafanzeige gegen Lothar Lingen ein, wegen des Verdachts der Strafvereitelung, Urkundenunterdrückung und des Verwahrungsbruchs. Die Staatsanwaltschaft Köln. Die damit befasste Staatsanwaltschaft prüfte und prüfte und kam Ende November 2016 zu folgendem Schluss: Sie wird keine Ermittlungen aufnehmen. Wo kämen wir da auch hin? Immerhin wollte und durfte die Staatsanwaltschaft ihre Bereitschaft zur Nichtbereitschaft begründen. Sie hat Kafka-Format. Zum einen hätten die Akten doch weitgehend bzw. größtenteils rekonstruiert werden können. Was wieder da ist, kann nicht verschwunden sein. Dieser Freispruch setzt Maßstäbe. Stellen Sie sich vor, Sie überfallen eine Bank, eine große Bank, und Sie haben Erfolg. Sie erbeuten sehr viel Geld und flüchten unerkannt, erst einmal. Denn ein paar Tage später kommt man ihnen doch auf die Spur. Man verhaftet sie und stellt fast die gesamte Beute sicher. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und ermittelt und kommt zu dem Schluss, dass es nichts zu ermitteln gäbe. Schließlich wäre doch so gut wie alles wieder an seinem Platz. Alles Paletti. Apropos, es sei gar nichts passiert, die vernichteten V-Mann-Akten seien doch weitgehend wiederhergestellt worden. Zu den beseitigten V-Mann-Akten gehörte auch jenes des V-Mannes Tarif. Der PUA in Berlin befragte am 25. November 2016 den ranghohen Mitarbeiter des BFV mit dem Decknamen Gerd Egewist. Unter anderem wurde er nach dem rekonstruierten Aktenbestand zum V-Mann-Tarif befragt. Zur Verblüffung der Parlamentarier gab er den Nochbestand mit 10-20% an. Zitat: An dieser Stelle griff ein Mitarbeiter der Bundesregierung ein. Es seien tatsächlich mehr als 20%. Zitat Ende, HIB 693-2016. Dass jemand die Farce dieses Einwurfes begriffen hat, ist im besagten Protokoll des PUA nicht vermerkt. Und die Moral der Geschichte? Der Beamte wurde ins Bundesverwaltungsamt versetzt, wo er unter anderem Personenvorschläge für Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten erarbeitet. Frankfurter Rundschau vom 5.10.2016. Eine ausgezeichnete Bestrafung, die ihre abschreckende Wirkung nicht verfehlen wird. Ende 2014 wurde eine klitzekleine Nachricht veröffentlicht, die man auch überlesen durfte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, wird mehr Geld und mehr Mitarbeiter bekommen. Zu den ca. 2800 Mitarbeitern sollen bald 100 weitere hinzukommen. Außerdem werden dieser Behörde als Sachmittel weitere 13,44 Millionen Euro bewilligt, womit der Etat für diese Behörde im Jahre 2015 bei fast 231 Millionen Euro liegt. Das Totalversagen wird also ausgebaut. Der Inlandsgeheimdienst BFV bekommt seine Prämie für Aktenvernichtungen und Falschaussagen, für Ermittlungssabotage und Irreführung, für die Beihilfe beim Aufbau und beim Nicht-Auffinden des NSU. Elke Steven, Doktor der Philosophie, arbeitet als Soziologin beim Komitee für Grundrechte und Demokratie und kommt zu folgendem Schluss. Im Juli 2015 hat der Bundestag das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Bereich des Verfassungsschutzes beschlossen. Die Verwobenheit der Verfassungsschutzämter in den nationalsozialistischen Untergrund NSU und das Versagen in der Aufdeckung der Mordtaten hätten zur Auflösung dieses demokratisch unkontrollierbaren Geheimdienstes führen müssen. Stattdessen werden neue, weitreichende Gesetze geschaffen. Zitat: Das Begehen von Straftaten durch Staatsdiener und ihre V-Leute wird erstmals gesetzlich legitimiert und ihre Strafverfolgung eingeschränkt. Schwerer kann man den Rechtsstaat kaum beschädigen. Zitat Ende. Müller-Heidelberg, beamtete Straftäter, Täter vom Dienst. Der Staat ist der Verfassungsfeind. Nachdenkseiten vom 15.06.2016. Wolf Wetzel, der NSU-VS-Komplex. Wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund? Wo hört der Staat auf? Unrast Verlag, 2015, dritte Auflage. In diesem Beitrag sind nur die V-Leute erwähnt, die sich auf der Garagenliste 1998 befanden. Sie sind nur die Spitze des Eisberges. Über 40 namentlich bekannte V-Leute waren im Nahbereich des NSU-Netzwerkes aktiv. Dazu auch, verlinkt auf unserer Website, V-Männer als Staatsanteil im NSU-Netzwerk. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes und SoundCloud hören und wenn Sie mögen, dort eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über jede Hilfe.